Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Oberösterreich Tourismus und dem Kurhaus Schärding.
Das Wort Ayurveda Leben, wer da ist Wissen, das Wissen von langes und gesundes Leben.
Es ist nicht wichtig, was ich mache, wichtig ist, dass ich was mache.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio und ich bin jetzt wieder mal die, die hier die Fragen stellt. Ja, unser Körper, der ist ständig damit beschäftigt, sich zu erneuern, zu regenerieren und irgendwie im Gleichgewicht zu bleiben. Und unser Alltag stellt uns dabei oft ganz schön auf die Probe. Es gibt Stress, wir haben falsche Ernährung und einen hektischen Alltag und das bringt unser feines System oft auch einmal aus der Balance. Und immer mehr Menschen spüren daher auch den Wunsch, mal bewusst innezuhalten, loszulassen, ihrem Körper eine Pause zu gönnen und das mit unterschiedlichsten Methoden. Und eine Methode davon, auf die wollen wir uns heute fokussieren. Wir sprechen heute über das Thema Ayurveda. Was steckt denn da dahinter? Es ist so ein bisschen ein Modebegriff auch geworden in den vergangenen Jahren. Und wir schauen ganz genau drauf, für wen eignet sich denn Ayurveda überhaupt? Was passiert da im Körper? Welche Zugänge gibt es da? Und wie lassen sich denn die Konzepte des Ayurveda vielleicht in unseren Alltag integrieren? Und jetzt freue ich mich auf diesmal zwei Gesprächspartnerinnen bzw. Gesprächspartner, die mir gegenüber sitzen. Ich darf sie vorstellen. Zum einen Doktorin Andrea Paz, sie ist Kurärztin im Kurhaus Schärding. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Und den Ayurveda-Meister im Kurhaus Schärding. Herzlich willkommen, Nisho Sebastian.
Danke für die Einladung.
Schön, dass wir planen können, auch dass ich jetzt zwei Experten da mir gegenüber sitzen habe. Und zu Beginn müssen wir mal ganz sozusagen, fangen wir von Grund auf an, ja, ein Haus baut man ja von unten. Was ist denn überhaupt Ayurveda? Das wird jetzt so schön, dieser Begriff taucht immer wieder mal wo auf, irgendwelche ayurvedischen Einflüsse auch in anderen Bereichen, aber wenn wir so ganz so basic mal drauf schauen, Ayurveda, was ist das überhaupt?
Also Ayurveda, das Grundbegriff, also die Übersetzung ist, das Wort Ayur heißt Leben, Veda heißt Wissen, das Wissen von langes und gesundes Leben. Ja, es kommt aus den uralten indischen Wissenswerke Veden, also Veda sind die Wissenswerke Indiens und es gibt vier Hauptveden und einer davon heißt Atharva Veda und Ayurveda ist ein Teilbereich des Atharva Veda und von der Geschichte her eine von der ältesten Medizin, über 5000 Jahre alt ist.
Und die irgendwie dann auch mal den Weg zu uns gefunden hat, warum ist es so spannend, dass man sagt, man schaut, ja, das Gute liegt so nah, aber es kommt diese große Weisheit, die wir dann auch bei uns so gut aufnehmen. Wie ist da so der Weg nach Europa, auch nach Österreich gewesen?
Es ist in den letzten 20 Jahren ist etwas bekannter geworden, Ayurveda. Und wir sind eine von den Pionieren, also in dem Bereich. Also wir sind über 21, also fast 22 Jahre in diesem Bereich dabei. Und das ist ein Naturheilkunde, das ist für jeden Menschen gleichgültig ist. Also es ist egal, ob europäische oder indische. Ja. Also das ist der Grundaspekt also von dem Ganzen. Und natürlich, es geht um die Individualität oder als Menschen Individuum dargestellt wird. Und die Grundbegriffe geht um diesen drei Typen oder Doshas. Wenn wir ein bisschen in die Tiefe geht, an der ayurvedische Basis, wir sind eigene Konstitutionen, basiert auf diesen drei Typen und die fünf Elementen. Also, das heißt, jeder menschliche Körper ist eine eigene Konstitution und es geht nicht nur körperliche Ebene, sondern es geht um Körper, Geist und Seele. Mhm. Ein ganzheitlicher Aspekt. Und wir sollen in unseren Doshas im Gleichgewicht bleiben. Ja? Mhm. Also die Eigenschaften, was wir alle besitzen, das nennen wir als Typen oder Doshas.
Wenn wir das gleich noch ganz genau klären, auch was da dahinter steckt. Was ist Ihre Erfahrung? Ist das tatsächlich auch jetzt, man spricht so gern von Trends, aber ist da der Zuspruch auch im Kurhaus in diesen und in den Anwendungen, ist das mehr geworden? Spüren Sie das auch?
Ich finde, dass die letzten, also wie der Kollege schon gesagt hat, er ist seit 20 Jahren im Kurhaus, es ist langsam und stetig gewachsen. Der Trend wird mehr, weil die Suche nach alten Weisheiten, nach alten naturheilkundlichen Erfahrungen da ist. Und die Welt wird halt kleiner. Die Menschen beschäftigen sich nicht nur mehr mit europäischer traditioneller Medizin oder mit Kneipp, sondern eben auch mit Ayurveda. Es gibt viele, die nach Indien reisen und dort Kuren machen. Eben der Nietzsche ist seit 20 Jahren in Österreich, also die Welt wird kleiner und somit wird auch die Bekanntheit von alten Weisheiten vielleicht größer, aber der Ursprung, die Weisheit ist immer schon da. Hm.
Wer kommt denn da zu Ihnen? Gibt es da, sagen wir mal, eine Personengruppe, die da sagt, okay, für die ist Ayurveda einfach auch perfekt und das passt gut? Oder sagen Sie, es ist eigentlich für jeden gut? Oder wer kommt denn da eigentlich?
Durch das, dass Ayurveda eine sehr individualisierte Medizin oder Therapieform ist, ist es für jeden geeignet. Wir persönlich haben die Erfahrung, dass oder machen sehr gute Erfahrungen natürlich in der Vorsorgemedizin. Und das ist sicher auch uns, das können wir auch am besten. Aber Ayurveda ist für jeden gültig, weil es einfach sehr individualisiert gemacht wird.
Also weder Geschlecht noch Altersgruppe, genau. Also es ist eigentlich für alle da.
Natürlich sind wir Frauen wieder ein bisschen trendiger oder vielleicht offener für neue Erfahrungen. Mhm. Oft kommen halt die Frauen als erstes und dann erst nehmen sie ihre Männer beim zweiten Aufenthalt mit. Natürlich ist es vielleicht auch für die ganz Jungen nicht so interessant, eine Ayurveda-Kur jetzt in Österreich zu machen. Aber wir haben von 20 bis 80 Jahre männlich, weiblich, alle Gäste im Haus.
Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, wie schaut denn so dieses Prozedere aus? Was macht man denn einmal, wie definiert man denn, was für wen gut ist?
Also wir im Haus machen es so, dass wir sowohl ein ärztliches Erstgespräch haben mit mir oder meiner Kollegin, wo man einfach einmal die Basismedizin, die Standardanamnese macht, wo man einfach medizinische Probleme erörtert. Und dann haben wir eben das Gespräch mit dem Ayurveda-Meister, der dann den Menschen oder den Gast aus ayurvedischer Sicht beurteilt im Sinne von, was ist er für ein Typ? Was hat er für eine Störung? Weil man unterscheidet ja im Ayurveda immer zwei Sachen. Das eine ist die Konstitution. So bin ich vom Typ her, so bin ich geboren, so bleibe ich. Und das andere ist die Störung. Und behandeln tut man ja nicht dem Typ per se, weil ich werde aus einem Elefanten kein Reh machen, sondern behandeln tut man dann die Störung. Und da ist dann der Ayurveda-Meister, der das Gespräch mit den Gästen führt, die Einstufung macht und entsprechend erstellen wir dann bei uns im Kurhaus einen individuellen Therapieplan. Der dann Ernährung, Bewegung, Therapie, alles mit einfließen lässt.
Und jetzt sind wir bei den Typen. Das ist immer ganz spannend, dass man mal sagt, okay, welcher Typ bin ich denn? Welche gibt's denn? Und wie wird diese Zuordnung gemacht? Ja. Das macht die Unterschiede aus.
Genau, also es gibt die Grundkonstitutionen, wie wir gerade gehört haben, also diese Grundtypen, wie man, also von Geburt auf. Dann gibt es die momentane Situation. Es gibt dieses Ungleichgewicht oder die Störung, was wir gerade gesprochen haben. Und es gibt diese drei Typen, das nennen wir Vata, Pitta und Kapha. Dann gibt es die Mischungen von allen drei, eher nach anteilsmäßigem, was ist am meisten vorhanden. So reden wir von Vata und Pitta, Pitta, Kapha, Vata und Kapha. Oder als Samadosha, als alle drei im gleichen Maßen vorhanden sind. Ja? So reden wir, genau gesagt, 7 Konstitutionstypen. Da gibt es, wie gesagt, eher Grund und die jetzige oder momentane durch den Lebensstil, Ernährungsrichtung und so weiter, das immer wieder in Ungleichgewicht kommt. Und das versuchen wir durch die Therapien, Behandlungen, also Ernährung, Bewegung, Kräuter, Gewürzen und so weiter, wieder in der Urkonzession oder in Gleichgewicht zu bringen.
Mhm. Schauen wir genau auf die drei einmal. Was quasi, wie unterscheiden sich diese drei? Die Namen haben wir schon gehört, aber was sind so also die Unterschiede?
Zum Beispiel das Vata-Typ, also von also als rein Vata gesehen, hat einen leichten Körperbau, er nimmt schwer zu, sehr kreative, aktive Menschen, äußerlich Kälteempfindlichkeit, Trockenheit, sehr sensible, feinfühlige Menschen, ja, die euphorisch sind, künstlerisch, kontaktfreudig und so weiter, aber gleichzeitig immer wieder etwas übertreiben tut, ja. Also mehrere Sachen gleichzeitig versuchen, dass sie damit die Stabilität und die Erdung verliert, ja. Also dann entsteht auch dieses Ungleichgewicht. Da versuchen wir natürlich das zu erden oder die Stabilität zu stärken, da gibt es die Werkzeuge, wie wir gerade vorher gesprochen haben. Genau. Dann die zweite ist die Pitta. Pitta ist die mittlere Sportliche, die auch ehrgeizig sind, etwas Perfektionisten sind, die zielstrebig, auch kreative, aktive Menschen. Also die Grundbasis sind die fünf Elementen. Ja, entschuldige nochmal, was Vata ist es eher Luft und Raum als Grundelement. Vom Pitta ist es Feuer und Wasser. Also die Hauptelemente ist Feuer. Das heißt, die Körper hat mehr, also innere Hitze, also die kommen leicht im Schwitzen, vor allem im Schulterbereich, das heißt Kopfbereich und so weiter. Kommen immer wieder so Unreinheiten vom Haut und so weiter oder auch Entzündungen, Magen-Darm-Probleme, Verdauung ist auch ein Thema mit dem Kochen oder dieses Feuer. Also das ist in sich im Pitta mehr hat. Und die dritte ist die Kapha. Kapha ist eher Gegenteil vom Vata. Die sind schwer gebaut von der Körperbau her, sind gelassen, entspannt, erdet. Gleichzeitig auch die andere Seite, also wenn zu viel Entspannung entsteht, dann haben wir auch Probleme mit Trägheit, Gewichtszunahme oder Verschleimung. Also in die Richtung geht oder Wasseransammlung in den Beinen, Gefäßschwächen, Gewebsschwächen und so weiter, das sind so die andere Seite vom Kapha, also Ungleichgewicht entsteht. Wolltest du was noch
dazu? Nein, ich wollte nochmal zu den Erkrankungen.
Oder? Ah, okay, gut. Also das sind so die drei Konstitutionstypen und wie gesagt, wir haben alle drei in sich und anteilsmäßig, also durch Puls, Zungendiagnose, natürlich auch der Haut, Haare oder äußere Merkmale von der Körperbau bis, ja, auch die Probleme, was wir haben, körperlich, geistig, seelisch, also es geht um Körper, Geist und Seele natürlich, ja. Und dann versuchen wir, das wieder im Gleichgewicht zu bringen. Und dieses intensive Programm machen wir im Kurhaus, also bei uns. Und dann, es ist auch ein Weg, es ist ein guter Start. Und dann der Rest sollten wir zu Hause weitermachen. Mhm. Weil Ayurveda ist auch, als auch präventiv, auch die Gesunderhaltung ist auch ein ganz wichtiger Aspekt.
Und ich glaube ja jetzt, dass einige, die jetzt zuhören, genau denselben Prozess gerade durchmachen, den ich jetzt in meinem Kopf gestartet habe. Ich habe mir nämlich jetzt genau gedacht, wo passe ich hinein? Was bin ich für ein Typ? Was trifft denn auf mich zu? Und man kriegt schon auch ein bisschen Gefühl, wenn Sie das jetzt so erklären, was hinter den Typen steckt. Man hat dann schon ein gewisses Gefühl, naja, bin ich eher auf dieser Seite daheim oder eher auf der anderen? Aber wahrscheinlich ist schon auch eher eine Mischung, oder?
Genau. Meistens sind ja so Mischungen. Wie gesagt, eher nach anteilsmäßig jetzt eher Vata Pitta oder Vata Kapha, ja, Pitta Kapha und so weiter.
Sie würde ich jetzt als Vata Pitta einstufen, oder?
Zum Beispiel. So, ich mich jetzt auch, ja.
Also wenn man, ja. Zwar, ganz grob gesagt, ja, mhm. Aber es geht um in die Tiefe, also es geht nicht nur die oberflächliche oder dass man, ja, mhm. Aber von der Körperbau, wie wir gerade gesprochen haben.
Genau. Na, eben hat sofort die Gedankenspirale sofort in Gang gesetzt jetzt bei mir, dass ich mir dachte, wo gehöre ich eigentlich hinzu? Jetzt haben Sie gesagt, die Zunge wird analysiert. Ja. Wie, was?
Genau, also es gibt das auch die Unterschiede, also nach dem Ungleichgewicht, ganz grob gesagt, jetzt einen Vata-Zunge schaut so aus, sie so blass, Energielosigkeit, ja, von der Farbe her etwas eher in die blasse Richtung sozusagen. Oder beim Pitta ist es mit innerer Hitze, also vor allem von der Zungenspitze und so weiter, eher rötlich, feuchte Zunge und so weiter. Oder beim Kapha immer wieder so Belege, also das heißt Verschleimung, ja, also das ist auch ein Thema. Es gibt es auch einzelnen dosha-bezogene Organe, ja, zum Beispiel Lunge ist auch ein Bereich vom Kapha. Das heißt Verschleimung ist auch immer wieder ein Thema, zu entstehen auch diese Belege zum Beispiel, mhm. Ja, oder mit der Verdauung, also eher nach dem,
genau. Ja, also auch spannend natürlich, wie man dann zu seinem eigenen Typ kommt. Und jetzt haben Sie gesagt, okay, das eine sind die Typen, das andere ist die, wie geht's mir gerade in Wirklichkeit, oder? Worauf schauen Sie da genau?
Ja, in erster Linie mal aufs Anamnesegespräch. Das ist einmal das A und O, dass ich mit den Gästen oder Patienten rede.
Weil meistens kommt man ja, weil man irgendwas hat. Ja. Oder wenn man trotzdem irgendwie spürt, irgendwas passt nicht. Ja. Ob es jetzt die Verdauung ist oder ob es einfach der Gemütszustand ist oder die Haut oder unterschiedliche Symptome.
Genau. Und auf das gehen wir halt speziell ein. Und dann ist Manche kommen, weil sie sagen, sie möchten ihren Bewegungsapparat verbessern, sie haben irgendwo Arthrose. Die anderen kommen, weil sie Schlafstörungen haben, die anderen Verdauungsstörungen. Und dementsprechend versucht man dann, den Therapieplan zu erstellen und auf die Bedürfnisse einzugehen. Also das ist kein Pauschalbehandlungstopf, wo man sagt, ich schütte mal überall drüber und dann schauen wir, was passiert, sondern man versucht durchs Anamnesegespräch, durch die körperliche Untersuchung herauszufiltern, wo habe ich, wie gesagt, meine Grundkonstitution, auch meine Stärken, wo kann ich jemanden abholen, weil ich kann natürlich dann auch 100 Vorschläge machen, was zu tun ist, wenn er aber kein Frühstückstyp ist, wird's nichts bringen, wenn ich ihm 100-mal sage, er muss ein warmes Frühstück essen. Also ich muss dann halt.
Ich fühle mich schon wieder ertappt.
Ja, ja, ja. Genau.
Jetzt quasi die Grundanalyse haben wir jetzt geschafft. Ja, Sie haben festgestellt, okay, da sind die Schräubchen, die zu drehen sind. Wie schauen denn jetzt diese Therapiemaßnahmen aus? Kann man die Arbeit ein bisschen untergliedern in unterschiedliche Bereiche?
Also grob gesagt sind die Bereiche auch wieder in der europäischen oder in der Kneippmedizin überall gleich. Es geht um Ernährung, es geht um Bewegung, es geht um Kräuter, es geht um Ausgleich, also Ordnungstherapie, wie Yin Yang, wie die 5 Elemente, wie, ja, und das ist überall gleich. Es geht immer um den Ausgleich. Mhm. Und so, und eben auch dann die Massagen natürlich, die ganz berühmt
genau,
sind in der Ayurveda.
Genau, die denkt man ja als allererstes, ja.
Aber das ist halt ein Teil davon. Also wie gesagt, das unterteilt sich in grob 5 Bereiche, die alle mit einfließen sollen, mal mehr, mal weniger. Wenn ich natürlich jetzt Bewegungsapparatstörung habe, dann gehe ich vielleicht mehr in Richtung Massagen, physikalischen Therapien und auch Ernährung, Bewegung. Ne, es fließt immer alles mit ein.
Mhm. Vielleicht wollen wir es ein bisschen durchdeklinieren in allen diesen 5 Bereichen. Was wären so praktische Zugänge, wo man vielleicht jetzt auch für alle, die zuhören, eben vielleicht ein paar so Tipps geben können, was man vielleicht sich mitnehmen kann, auch für zu Hause, das mal auszuprobieren. Dinge, wenn man, vielleicht fangen wir mit der Ernährung an. Was wären so Dinge, die man machen könnte?
Also je nach Konstitutionstypen, es geht um die Individualität. Ja. Also als ein Vata zum Beispiel, er braucht viel Wärme. Mhm. Also erwärmende Gewürzen, so wie Kardamom, Ingwer, Zimt zum Beispiel, ja, oder Anis, Fenchel, Kümmel, was so blähungsberuhigende Gewürzen. Natürlich auch warme Frühstück, wie wir vorher gesprochen haben, ja, dass es so wie breiartige Frühstück ist oder Müsli, also je nachdem. Mhm. Dann kommt auch, dass man genug Flüssigkeit trinkt, weil es ist Austrocknung, ist auch ein Thema mit dem Wasser zu tun. Das heißt, warmes Wasser, also eine halbe Liter warmes Wasser in der Früh, bei nüchternem Magen natürlich. Ja. Mhm. Und auch schluckweise trinken. Weil in Wasser geht's, es muss alles schnell gehen. Und da müssen wir ein bisschen bremsen. Das heißt, dass man der Tag schon langsam anfängt. Mhm. Natürlich auch die Abstände zwischen den Mahlzeiten ungefähr gleich bleibt, dass man auch 4-5 Stunden Abständen was essen tut, dass man nicht so leicht unter Zucker kommt, was eben auch Unruhe und die ganze nervöse Störungen nochmal verstärken tut, sollte man möglichst vermeiden. Und auch am Abend zumindest keine Rohkost essen, so Salat und so weiter natürlich. Ja, ja, sind so grobere Sachen. Auch natürlich aufputzende Getränke wie Kaffee, 1-2 Tassen ist kein Problem, aber wenn mehrere Tassen trinkt, tut das verstärkt die ganze Unruhe noch. Also sollte man achten darauf, dass man eben in dem Bereich auch in den normalen Bereich bleibt. Genau.
Also es gibt eben in der Ayurveda so allgemein gültige Verhaltensregeln, ich mag das Begriff Regeln eigentlich nicht, sondern Verhalten, das für alle gültig ist, die nennt man auf Ayurvedisch?
Dinacharya oder Ritucharya
genau,
und so weiter. Genau.
Das heißt, so wie eben der Kollege gerade sagt,
oder
tägliche Routine, jahreszeitliche genau. Maßnahmen, wie eben in der Früh das Glas warme Wasser, vielleicht sogar Körperbürstung vor dem Duschen oder auch dann Wechselduschen, wo man wieder dann den Zusammenhang mit dem Kneipp stellen kann. Oder eben Zungenschaben, Mund ziehen.
Ja.
Das sind alles so gültige Maßnahmen für alle Typen. Und dann gibt es eben diese speziellen Verhaltensregeln typgerecht.
Also sehr spannend, dass man sagt, okay, man muss sich wahrscheinlich auch ein bisschen rückbesinnen, eben das auf, es ist ja auch irgendwo logisch, und das mit dem warmen Wasser, das haben wir wahrscheinlich schon ganz oft gehört, man muss es einfach nur machen. Genau. Und dem scheitert es ja bei ganz vielen Dingen, deshalb ist ja auch vielleicht mal gut, sich ins Kurhaus zu begeben, zu sagen, okay, jetzt machen wir mal einen Startpunkt, weil Sie haben es vorher auch schon gesagt, es geht ja nicht nur darum, ich bin jetzt eine Woche bei euch und dann war es das, sondern man soll es ja möglichst weiterbringen. Okay, also Ernährung, das sind so ein paar so Themen, was wäre bei Bewegung, so Tipps, Dinge, auf die man vielleicht achten könnte?
Also grundsätzlich auch von Typen bezogen wieder. Zum Beispiel als Vater braucht mehr so Erdung, haben wir bereits gesprochen. Mhm. Und das sollte eher Richtung Yoga, meditative Richtung, ja, oder autogene Entspannung. Also, dass man versucht wird, täglich auch vor allem so Atemübungen und so weiter. Ja. Mhm. Yoga ist der Vorteil, ist die Kombination aus Atmung und Fokus woanders ist, dass man konzentriert auf die Atmung, auch die langsam andauernde Übungen, ja, dass man ein bisschen bremsen tut, wie gesagt, ja, mhm. also beim Vater, was man mhm. braucht.
Wo wir wieder beim Thema sind, weil wenn zum Beispiel ein Wattertyp, wenn man für Marathon trainiert, mhm. ein Wattertyp neigt ja sowieso zur Übertreibung und dann trainiert er noch für Marathon. Kann er ja machen, ist ja kein Problem, wenn ich's. Aber man muss halt bedenken, das ist vielleicht für meinen Typ nicht die optimale Bewegungsform, mhm. dieses Übertreiben. Mhm.
Also zumindest der Ausgleich.
Oder ich brauche zumindest den Ausgleich, dass ich sage, ich suche nachher die Meditation oder das Yoga dazu. Es geht immer um den Ausgleich.
Was wäre bei anderen Typen noch so Bewegungsempfehlungen?
Genau. Zum Beispiel beim Kapher ist er etwas Gegenteil vom Vata. Er braucht auch regelmäßige Bewegungen natürlich, ja. Das ist ein bisschen Mobilität stärken, damit die Erdung nicht so stark wird. Und ideal wäre so Schwimmen, Wassergymnastikeinheiten, weil die Gelenke wie Knie oder Hüftgelenk, Sprunggelenk und so weiter, das ist belastend, weil er mit dem Gewicht und von der Körperbau eben anders gebaut ist. Natürlich Entspannung kann ihre Konzession auch brauchen, aber als Kaffer braucht mehr Mobilität, so wie Nordic Walking oder ja, schnell gehen.
Und wahrscheinlich und so auch ein bisschen mehr Motivation. Ja. Kaffertyp braucht mehr Motivation. Ne? Das ist ja doch eher die Couch-Potato, die gleich mal eine Ausrede findet, sich nicht zu bewegen.
Ja, es sind so Schwächen und Stärken.
Genau, wenn man sich diesen Schwächen bewusst ist, kann man einfach ein bisschen gegensteuern. Oder?
Umso spannender ist eben einmal herauszufinden, in welcher Typ ist man, und vielleicht findet man auch seinen persönlichen Zugang dann auch besser, wenn man sagt, okay, ich bin halt einfach auch der Typ, wo ich weiß, ich brauche halt ein bisschen mehr Motivation und nehme das auch konkret in Angriff, dass man sagt, okay, ich weiß das jetzt und jetzt geht's los. Jetzt haben wir noch gehabt, was haben wir noch für Säulen gehabt? Also diese mentale Komponente.
Genau, also geistig haben wir bereits gesprochen, diese entspannende meditative Richtung, vor allem beim Vata und Pitta immer wieder brauchen, aber beim Kapha tut auch gut, aber muss nicht unbedingt regelmäßig was machen zur meditative Richtung. Therapien sind auch ein wichtiger Teil, haben wir bereits gesprochen, was Vata braucht, was warme Anwendungen geht oder auch zu Ausgleich, zu Erden, so wie Ganzkörpermassagen, Stirnküsse und so weiter, ja. Was Vata beruhigend nennen wir. Oder beim Pitta ist es mehr zum Entgiften geht. Es geht um die Wärme- und Kräuteröl-Kombination. Snechana und Svedana nennen wir die zwei Methoden in Ayurveda. Das heißt, die Kräuteröle bindet auch die Schlacken oder die Giftstoffe und wird ausgeleitet durch die Poren in unsere Haut. Und dafür brauchen wir die Wärme, also deswegen die meisten Behandlungen in Ayurveda mit diesen zwei Kombinationen, ja, entweder ein Dampfbad oder warmes Öl gießen oder die Kräuterstempelmassage, wo auch heißes Öl mit diesen, also mit den Stempeln zusammen massiert wird. Mhm. Und das ist alles die gleichen Sinn und damit der Körper entgiftet wird äußerlich. Mhm.
Ja. Sie haben vorher auch das Thema der Kräuter angesprochen, das ja auch beim Ayurveda immer sehr, sehr häufig vorkommt und das eben, wo man es auch immer wieder mal mitkriegt. Was sind denn so typische Kräuter mit Wirkungen, auf die ich vielleicht schauen könnte?
Also es gibt waterberuhigende Kräuter, zum Beispiel wie Ashwagandha, das ist schon mittlerweile bekannt, ist, was auch zu Ruhe zu kommen, entspannen und der Spur besser schlafen vielleicht, ja. Und allgemein dieses Drang, das Extreme in uns ein bisschen beruhigt wird. Ja. Das ist eine von den idealen Kräutern. Kurkuma als Kapseln gibt es mit einem langen Pfeffer, also das Piper Longum heißt es, Piperli, also eine gute Kombination, weil durch dieses langen Pfeffer ist es vielfach verstärkt wird von der Wirkung. Es ist entzündungshemmend, entgiftend, also hat eine reinigende und entgiftende Wirkung. Ein Kurkuma-Kapseln zum Beispiel.
Mhm. Also, und es gibt viele Kräuter, die sogenannte Rasayana-Wirkung haben. Rasayana ist so der Überbegriff in der Ayurveda für Regeneration, für Stärkung, wo man sagt, da kann ich auch wieder für alle Doshas, eben dieses Ashwagandha gehört da dazu, für alle Doshas auch verwenden. Also es gibt Kräuter, die für alle Doshas gültig sind und gute Wirkung haben, weil sie ausgleichende Wirkung haben und eben, wie gesagt, so eine Rasayana-Wirkung. Und dann gibt es eben spezielle Kräuter, die für Typen individuell dann verwendet werden.
Trifela sind so für alle drei geeignet sind, auch verdauungsfordernde Wirkung hat, eher nach dem, ja, Störungen oder Ungleichgewicht, das man anwenden kann. Mhm. Ja, es gibt unzählige Kräuter.
Genau, da begibt man sich im Optimalfall in die Hände von Expertinnen und Experten, damit man nicht jetzt irgendwas ausprobiert und dann bringt es eh nichts, weil das ist ja dann hat man erst wieder den Salat. Und jetzt reden wir noch ganz kurz über die Massage, weil das ist ja dieses Ding, das wir eh alle wissen. Wie sieht denn eine klassische ayurvedische Massage aus? Was beinhaltet die? Was erwartet mich, wenn ich da eine habe?
Also eine der klassischen Ayurveda-Massagen ist die klassische Abhyanga, einfach die klassische Ganzmassage, die man sich aber nicht ganz so vorstellen kann wie jetzt die europäische herkömmliche Massage, sondern Abhyanga hat sehr viel zu tun mit Streichbewegungen. Man sagt in der Ayurveda, man möchte Srotas öffnen. Srotas sind in der Ayurveda Kanäle, also nicht nur, ich rede jetzt nicht von Energiekanälen oder Meridianen, sondern Lymphbahnen, Faszien, Bindegewebsfasern. Und durch diese Streichbewegungen in der Abhyanga öffne ich diese Kanäle. Und das ist zum Beispiel eine der ganz, ganz grundlegenden Massageformen in der Ayurveda. Dann gibt es spezielle kürzere Varianten, wo ich speziell auf Gelenke eingehe. Zum Beispiel ist das die klassische Therapieform, ist da das Pichu. Das sind warme Ölauflagen, wunderbar bei arthrotischen Veränderungen, um da Verbesserung zu erzielen. Dann der berühmte Stirnguss, wo jeder schon mal das Bild gesehen hat, mit 20 Minuten Öl am Hirn, das einfach irrsinnig entspannend, ausgleichend wirkt, erdend wirkt. Zum Erden funktioniert auch sehr gut die Fußmassage. Also, und dann gibt es noch ganz eine spezielle Massage, auch die Marma-Therapie.
Marma, genau. Es geht um diesen Marma-Punkte, sogenannte Vitalpunkte. Also wir haben bereits gesprochen, es geht um die Ganzkörperbehandlungen, Kopf bis Fuß durchgehende Bewegungen sind. Und das ist auch der Ziel, damit die ganze Körperkanäle aufmacht und auch dieses die Amma oder dieses Unverdaute, die Schlacken nennen wir, die Giftstoffe einfach abtransportiert wird dadurch. Also das ist, Abhyanga heißt auch bewegen zu setzen. Das heißt, wir versuchen, dass dadurch die ganze Schlackengiftstoffe abtransportiert wird. Also dadurch ist es gesundheitsfordernd. Und die Marma-Punkte ist die Basispunkte von der Abhyanga-Massage oder auch, es gibt auch klassische Marma, Kalari-Marma-Massage nennen wir. Es geht um die Marmorpunkte, Vitalpunkte wird speziell behandelt und wird aktiviert, damit der ganze Energiefluss wieder hergestellt wird und der Körper wieder regeneriert wird.
Wo sind diese Punkte, diese Marmorpunkte?
Also das ist von Kopf bis Fuß verteilt. Mhm. Genau, das ist so ähnlich wie Akupunkturpunkte.
Ja, kann man erkennen. Wie bei der Akupunktur? Ja. Mhm. Ja. Also es ist durchaus vergleichbar dann. Ja. Mhm. Und die werden bei der Massage dann entsprechend gedrückt, behandelt, genau. Und bearbeitet. Ja. Dass wieder alles fließen kann.
Genau.
Jetzt habe ich in der Vorbereitung noch den Begriff des Panchakarma, eine Panchakarma-Kur, immer wieder drüber gestolpert. Vielleicht können wir nur sagen, was ist denn das überhaupt? Was das, ich habe also sozusagen, das ist so die höchste Form der Ayurveda-Kur sozusagen. Was steckt da dahinter?
Genau. Panchakarma ist die Entgiftung in Königsdisziplinen in Ayurveda. Mhm. Wir haben bereits gesprochen, die ayurvedischen Anwendungen sind, ihre Form ist eine Reinigung äußerlich. Und in Panchakarma geht es auch in die innere Reinigung. Ja? Das heißt, in Panchakarma vielleicht teilen wir als drei, das sind Purvakarma, Pradhana Karma und Paschat Karma, das heißt Vorbereitung und die wichtige Phase und die Nachbehandlung. Ja? Bei der Vorbereitung passiert die ganze Ernährungsumstellung, auch die Therapien, die äußerlich mit Wärme und Kräuteröl und so weiter. Und natürlich auch die entsprechende Ernährung, was wir auch haben, auch mit dem Ghee zum Beispiel. Ghee ist eine reinigte Form von Butterschmalz, mit verschiedenen Kräutern gemischt sind. Und das macht, Ghee macht die gleiche Arbeit, was der Kräuteröle äußerlich schaffen tut. Das macht das Ghee innerlich. Ja, es bindet auch die Schlacken und wird das ausgeleitet. Und bei der wichtigen Phase kommen wir mit Pancha heißt eben 5, Karma heißt in dem Fall Verfahren oder Behandlungen. Es besteht aus 5 wichtigen Behandlungen, damit der Körper intensiv innerlich auch reinigt wird. Und alle 5 wird nicht bei jedem behandelt, sondern eben je nach Konzessionstypen und nach Bedarf. Es sind hauptsächlich so wie Abführtage, ja, so wie Rizinusöl oder sowas ähnliches einnimmt oder diese Entschlackungstee, Abführtee und so weiter. Dann gibt es auch Vastis oder Einläufe. Also das machen auch unsere Kollegen, Ärzte natürlich. Und die nächste ist auch Nassia. Nassia ist auch eine Reinigung von Nasen, Nebenhöhlen, Kieferhöhle, also der ganze Kopfbereich natürlich. Ja. Auch gegen Migräne, Nasen, Nebenhöhlenprobleme hat und so weiter, kann man auch als Einzelbehandlung machen. Das sind so die verschiedenen Therapien. Natürlich auch die Aufbautage dann zum Schluss. Ja. Also Panchakarma machen wir Minimum 11 Tage und die klassische Variante wäre 14 Tage und wird auch dieses ausleitende Behandlungen wird 2 bis 3 Mal in diesem Zeitraum gemacht. Also das heißt nicht jeden Tag, dass man abführen tut, sondern eben sind es intensive Anwendungen, damit die äußere und innere Entgiftung entsteht. Ja? Mhm. Und die Aufbautage natürlich zu Hause. Also es ist insgesamt 21 Tage Minimum sein mit Vor- und Nachkuren, mhm. Ja, also zu Hause beginnend.
Das ist auch ein bisschen das, was man vom klassischen Fasten kennt auch, oder? Dass man sagt, das ist ein Prozess und dann gibt es wieder diese Aufbautage zum Schluss, dass man wieder zurück in den Alltag findet in Wirklichkeit und ins normale
Bei tun. Jeder Fastenkur, ich habe eine Vorbereitungszeit, wo ich langsam den Körper dran gewöhne. Wir fangen oder wir empfehlen immer, egal bei welcher Fastenkur, ob jetzt Panchakarma oder herkömmliche Fastenkur, mal die erste Woche auf Kaffee, auf tierisches Eiweiß zu verzichten, auf Süßigkeiten zu verzichten, Zucker zu verzichten und dann kommt eben die Kur vor Ort und dann ich sage die Hälfte vom Fastenerfolg ist sicher in der Nacharbeit. Wenn es dann auch gewisse längerfristige Wirkung haben soll, dann ist die Nacharbeit ganz wichtig.
Zum Abschluss vielleicht noch, gibt es Menschen, wo Sie sagen, da wäre eine Ayurveda-Kur einfach falsch, das wäre wirklich verkehrt, da würden wir es nicht mehr empfehlen?
Kommt immer auf die Intention drauf an, warum ich eine mache. Ich mache keine Ayurveda-Kur, also wir im Haus nicht, vielleicht gibt es in Indien Krankenhäuser oder Unikliniken, die das machen. Schwer erkrankte Personen werden wir nicht kurativ behandeln, aber wir können ihnen trotzdem was Gutes tun. Und deswegen, nein, es gibt eigentlich keine Kontraindikationen, wenn ich es personalisiert mache und individuell gestalte. Mhm. Weil dann mache ich keine Panchakarma-Kur, aber ich kann trotzdem eine wohltuende Auszeit mir gönnen. Und genau, deswegen, nein, es gibt keine Kontraindikationen. Genau.
Die Intensität können wir individualisieren. Genau. Je nach Bedarf.
Genau. Man kann es wirklich so jeden Druckpunkt so weich massieren, dass es für jeden passt.
Ja, und gerade es ist eben auch ein Ausgangspunkt, wenn ich sage, ich will vielleicht auch was ändern in meinem Leben, ich will eben meine Lebensqualität verbessern, dass man sagt, okay, das wäre vielleicht ein Startpunkt, die einen Fasten klassisch machen, einen Basenfasten, Heilfasten und andere versuchen es mal mit einer Ayurveda-Kur. Also da einfach mal für sich zu schauen, was
spricht denn auch einfach gut an zu mir? Mhm. Ich denke, es ist nicht wichtig, was ich mache. Wichtig ist, dass ich was mache und einfach einmal starte. Und ich denke mir, wenn ich, so wie es bei uns im Haus ist, reinkomme ins Haus und ich rieche das Ayurveda-Öl und ich habe das Gefühl, wow, das packe ich überhaupt nicht. Oder wenn ich mal ayurvedisch gegessen habe und ich denke mir, ich halte den Kurkuma-Geschmack nicht aus zum Beispiel. Mhm. Dann ist vielleicht gerade nicht die Ayurveda-Kur das Richtige. Mhm. Wenn ich aber reinkomme und ich denke, Mama, mir ist so kalt und ich möchte jetzt so gerne eine warme Ölmassage und ich liebe das warme Essen, ich liebe diesen Kräutergeruch. Warum nicht einmal mit Ayurveda probieren?
Also ich glaube, wir haben hoffentlich ein bisschen Gusto gemacht und auch ein bisschen Licht ins Dunkel, weil Ayurveda schwirrt eben über uns und wenige wissen dann wirklich genau, was dahinter steckt. Also vielen lieben Dank für diese Einblicke, sehr, sehr spannend. Ich habe gerade während dem Gespräch festgestellt, wahrscheinlich müsste man zu jedem Typen nur mal eigene Folge machen, damit wir es wirklich im Detail alles erklären können. Aber das überlasse ich jetzt Ihnen dann als Experten dann auch für die persönliche Beratung, wenn jemand zu Ihnen kommt. Zum Abschluss noch eine Frage, die ich immer stelle, die ich auch Ihnen stellen möchte. Was ist denn die eine Sache, die Sie täglich tun, die Sie ganz persönlich gesund und glücklich macht?
Also für mich persönlich, ich mache so meditative Sachen. Das mache ich also vom Haus aus. Ist in unsere, also in, ich bin aus Kerala und das machen wir zu Hause zu meditativ, Gebete und so weiter. Das ist ganz normale. Und dann sonst im, also sportmäßig Radfahren oder auch Yoga-mäßig mache ich auch, also nicht jetzt regelmäßig, aber wenn die Möglichkeit entsteht, immer wieder. Genau.
Das und tut sonst, gut.
Genau. Und sonst die Entlastung zur Entgiftung, wenn ich auch zu Hause bin oder im Kollegenkreis, im Kurhaus, das haben wir auch die Möglichkeiten, ein oder andere Therapieformen auch immer wieder auszuprobieren und genau, Kraft tanken.
Was wäre es bei Ihnen?
Also ich bin auch ein großer Fan vom Yoga und mache das auch. Ich versuche es regelmäßig zu machen. Ich versuche regelmäßig mein warmes Glas Wasser in der Früh zu trinken und dann zwischendurch auch immer, oder nicht nur zwischendurch eigentlich, sondern regelmäßig Wechseldusche. Mhm. Und das sind meine Alltags
Routinen, die man gerne mal ausprobieren kann, gerne. Auch alle, die zugehört haben. Immer, geben wir immer einen kleinen Impuls mit, weil man lernt ja nie aus. Man
kann klein immer anfangen, einfach genau. Mal ausprobieren.
Genau.
Und so man kriegt viele Ideen und wenn ich sage, ich fange mal mit einer kleinen Sache an, die ich im Alltag auch wirklich einbringen kann, wo ich sage, das höre ich nicht nach 3 Tagen wieder auf, weil es nicht praktikabel ist. Dann haben wir schon gewonnen.
Haben wir schon was geschafft. Vielen lieben Dank. Danke für diese Einblicke. Danke euch allen fürs Zuhören. An dieser Stelle empfehle ich immer, die oberösterreichischen Nachrichten zu lesen. Vor allem natürlich mittwochs mit unserem Gesundheitsteil. Alle Podcast-Folgen gesammelt findet man auf nachrichten.at/podcast. Da haben wir jetzt schon eine große Vielzahl an verschiedensten Themen, die man sich auch immer wieder gerne mal nachhören darf. Auch gerne mehrfach anhören, wenn man immer wieder was Neues hört. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und danke an Sie beide nochmal fürs Dabeisein.
Vielen Dank.